Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute die letzte Echtgeld TV Sendung im Juni und damit ist es Zeit wieder für einen Überblick über das Depot und den mache ich alleine, denn in der Woche wäre es für einen Gast gar nicht zumutbar gewesen, sich mit mir auf irgendeinen Termin zu einigen. Es ist der 25.06., wenn ich diese Sendung aufnehme und es ist darüber hinaus 20.22 Uhr, also ein bisschen später am Abend. Und wenn ich nicht alles schaffe, dann habe ich gleich noch was für die nächste Woche übrig, denn von euch sind beim letzten Depot-Update einige Wünsche gekommen und die habe ich jetzt soweit erstmal für mich vorbereitet, dass ich euch ein bisschen was dazu erzählen kann. Aber bevor es damit losgeht, bevor wir ins Depot reinblicken, Christian will euch auch noch was sagen. Und da geht es natürlich A, um Risikohinweise und B, darum, dass ihr eben mit Geldanlagen nicht nur gewinnen könnt.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Und nachdem jetzt der Risikohinweis auch durch ist, können wir hier reingucken. So sieht's im Moment aus am, wie gesagt, 25.06., jetzt ist 20.24 Uhr. 321.000 ist insgesamt an Vermögen bei Scalable allokiert. 15.000 liegen im neuen Scalable Capital Broker, habe ich im letzten Monat schon gesagt. Der Umzug, der irgendwann stattfinden wird vom Broker, der bei der Baderbank geführt wird, den werden wir hier genauso mitnehmen. Den werde ich auch genauso mitnehmen, wie ihr ihn mitnehmt. Und wenn es dabei irgendwelche Sachen gibt, naja, dann werden wir auch darüber sprechen. Und das wird dann eben auch von Scalable entsprechend begleitet. Die Zusage haben wir da auf jeden Fall schon, dass wenn es da irgendwas gibt, was bei mir vielleicht nicht so ganz optimal läuft, dass wir da dann an der direkten Quelle sind. Aber davon gehe ich eigentlich gar nicht aus, dass das passiert. Und das passiert auch erst im September, Oktober, November, irgendwann in Richtung Ende des Jahres. Und bis dahin haben wir noch eine ganze Menge Zeit. Von daher gucken wir hier heute nicht so genau hin, was im Broker mit den 15.000 ist. Das Private Equity Investment von mir hat noch nicht stattgefunden. Da steht dann noch eine Sendung und ein Update zu dem, was im Private Equity Bereich ist, passiert ist, aus. Und ich mache stattdessen weiter mit dem Depot, was die letzten Jahre dann eben durch diverse Einzahlungen, auch durch ein paar Zusammenführungen, durch Übertragungen auf jetzt 306.000 Euro angestiegen ist. Und angestiegen ist dabei auch die richtige Formulierung, denn mittlerweile ist ein Plus angelaufen von über 60.000 Euro. Also ist es eben nicht nur eingezahlt worden, sondern netterweise sind einige der Aktien, die hier im Bestand sind, eben auch gestiegen und haben damit zu einem Vermögenszuwachs beigetragen. Dafür ist es ja auch da. Zum Start würde ich jetzt diese Seite erstmal zumachen und im Weiteren etwas weiter unten in dem Depot einfach mal anfangen, nach oben zu scrollen, um euch daran zu erinnern, was es da alles gibt und was ihr dann auch in den Wünschen unter diesem Video anbringen könnt, was ihr als nächstes besprochen haben wollt. Ja, denn darum soll es ja gehen. Die Holdings sind beispielsweise da. Bei den Holdings existiert im Moment ein Minus von 6,36% seit meinen Käufen. 7.130 Euro sind in etwa investiert. Unter anderem mit dabei eine Berkshire, eine CK Hutchison, eine Italmobiliare, eine Tamburi und eine LVMH. Ich lese es deswegen vor, weil es ja auch Podcast-Zuhörer gibt und die sollen ja auch gerne dann nochmal dazu animiert werden, auf das YouTube-Video zu gehen und im Kommentarbereich einfach zu gucken, ob das, was sie sich wünschen, vielleicht von jemand anderem schon gewünscht wurde. Und wenn das eben nicht der Fall ist, ist es sich selber zu wünschen. Und dann kann ich anhand der Daumen nach oben, die ich für bestimmte Einträge sehe, eben ableiten, was interessiert euch. Bei Hyundai wird es jetzt in den nächsten Tagen spannend. Da ist es ja jetzt einfach so, dass diese ADRs gekündigt sind, jetzt zurückgegeben werden. Da gibt es also einfach nur einen finanziellen Rückfluss. Let's Talk Future, da ist auch noch mit drin die Palantir-Aktie, die ich ja damals in dem Gespräch mit Lars Thomsen einfach so mit reingekauft habe. trotz meiner Skepsis. Und trotz meiner Skepsis ist sie 75% gestiegen. Dann gibt es einen Baustein Asien, ex Japan und China mit HSBC, Fairfax India und Samsung mit drin. Diese drei Positionen, 5.800 Euro wert, 15% zusammengenommen im Plus. Stärkster Plusbringer dabei eine HSBC-Holding. Bei den China-Aktien ist es so, dass da einiges drin ist. Die Aktien liegen noch im Minus. Da war ja auch immer dann angedacht, das mal aufzustocken, nochmal die nächste Position dazu zu kaufen. Da muss ich dann sehen, dass ich Frank Sieren mal wieder hier zu Gast habe, damit wir uns da über ein paar Unternehmen unterhalten können, die im Moment interessant erscheinen. Tencent, Haier, Alibaba, Baidu, Ping An und Baidu sind die im Moment enthaltenen Werte. Und zwar vorgelesen, wie ihr gemerkt habt, nicht in der alphabetischen Reihenfolge, sondern in der Performance-Reihenfolge. Je stärker das Plus in dem Bereich, desto früher nenne ich es. Eine weitere Gruppe ist die Zusammenstellung japanischer Aktien. Da ist der Portfoliowert so 11.000 Euro mit Nippon Sanso, Softbank, Itoshu, Makita, Daikin Industries und Shimano. Shimano im Moment 28% im Minus, Nippon Sanso 46% im Plus, 2 Käufe getätigt, 3.000 Euro jetzt wert, also da im Moment ein sehr, sehr schöner Verlauf. Dann kommt die gesamte US-Komponente einmal mit der Sonderposition der 3M-Aktie, die ja ein Spin-off hatte der Gesellschaft Solventum, die jetzt eben auch im Bestand ist und deswegen habe ich das mal ein bisschen quasi ausgegründet in eine separate Gruppe und dann weitere US-Aktien. Ja, die lese ich jetzt vielleicht nicht vor, sondern die lasse ich dann hier einfach durchs Bild laufen und wenn euch davon was interessiert, dann bitte gerne runterschreiben in den Kommentarbereich. Seid bitte so gut, auch in dem Kommentarbereich eher, ich wünsche mir ein Update beispielsweise zu Intel. Eine Aktie, da können dann besser die Daumen drauf angewendet werden. Das macht es ein bisschen einfacher. Aber es gibt natürlich auch noch andere Unternehmen. Dir wurde beispielsweise schon Ewigkeiten auch nicht mehr gewünscht, auch nicht bei den Updates. Wäre sicherlich auch mal ganz spannend zu sehen, wie dieses Unternehmen im Moment eigentlich bewertet ist. Auch wenn hier im Moment ein Plus steht mit diesem Titel von 205% bei einer Gesamtposition von 2000 knapp 200 Euro. Ja, übertroffen wird das Ganze nur noch von dem Investment in die Nasdaq-Aktie, das 230% im Plus ist. Insgesamt die US-Werte im Moment mit 26.800 Euro allokiert, 6.000 Euro im Plus, knappe 29%. Dann noch eine Aufstellung mit europäischen Titeln, die Warschauer Börse mit einem Plus von 31% hier zu sehen, vor einer Hermes, vor einer Novo Nordisk, die ich ja vor gar nicht allzu langer Zeit gekauft habe, aufgrund der attraktiv erscheinenden Bewertung, ist gestiegen, jetzt wieder ein bisschen zurückgekommen, also läuft auch wieder in den Bereich rein, wo man vielleicht nochmal darüber nachdenken kann, zuzukaufen oder überhaupt mal zu kaufen. Und die Rio Tinto Aktie, die heute auch noch eine kleine Rolle spielen wird. Dann bei den Nebenwerten Deutschland, mal sehen, ob ich heute dazu komme, auch noch einen Wert zu besprechen, der hier mit dabei ist. Da muss ich dann sehen, wie ist eigentlich die Uhrzeit gegeben. Nebenwerte aus Deutschland, hier investiert 8.500 Euro in etwa, 1.100 im Plus, 15%. Und natürlich die große Gruppe von DAX Investments, 23.400 Euro sind hier im Moment investiert, 5.850 Euro mit einem aktuellen Plus von 33%. Und jetzt fangen wir mal an mit dem wirklichen Update, weil was ich Meridianet 99 beispielsweise gewünscht hat, war unbedingt ein Update bei den Tabakaktien. Ich bin wegen dieses Kanals bei BAT und bei Imperial Brands eingestiegen. Danke. Das Ganze hat von euch ein paar Daumen bekommen. Es waren, wenn ich das hier richtig gesehen habe, 12. Ich stelle es aber einfach nur hier kurz vor. Tabakportfolio ist ganz spannend, weil da kann ich jetzt gleich auch mal die Umstellung machen. Ihr könnt hier im Moment sehen, oder ihr bekommt es jetzt gesagt, dass der Wert hier gerade bei 52.600 ist. Damit ist diese Tabakgruppe 13.700 Euro im Plus oder 35%. Die Dividenden sind jetzt natürlich nicht angerechnet, die da in der Regel immer mal wieder reinkommen. Im letzten Monat sind keine dazugekommen. Aber es ist jetzt hier was ganz Spannendes passiert. Im letzten Monat nämlich haben sich die Tabakaktien ja so ein bisschen quasi seitwärts bewegt gezeigt. Aber vor allen Dingen in der letzten Woche ging es damit plötzlich nach unten. Denn vor einer Woche war der Wert dieser Portfoliogruppe noch bei über 54.000 Euro. Und ihr könnt hier sehen, eine Altria, ein Japan Tobacco, eine Imperial Brands, eine British American Tobacco und eine Philip Morris, alle zwischen 1 und 3,5% ins Minus gerutscht. Hier also in dem Moment, wo wieder richtige Bewegung an die wachstumsstärkeren Titel kommt, kann es bei den Tabakwerten einfach passieren, dass sie als Defensivablage, Anlage ein bisschen abverkauft werden. Und das ist dann eben etwas, worauf man sich einstellen muss. Aber es bleibt dabei, die Unternehmen sind verhältnismäßig günstig bewertet, schütten eine sehr, sehr attraktive Dividendenrendite aus. Und wenn dann die Halbjahreszahlen irgendwann so im August vernünftig vorliegen, dann ist auch der Moment für ein nächstes ernsthafteres Update zu Tabakaktien. Ich steige jetzt wieder um auf die Monatsansicht und da sieht man, dass die deutschen Aktien jetzt im letzten Monat offensichtlich nicht so richtig gut gelaufen sind. Der Spitzenreiter bei der Performance ist die Deutsche Post mit 1% Kurs plus, aber der untere Ausreißer ist mit 9% minus die Porsche Automobil Holding. Davor hat sich die Henkel geschoben, davor hat sich die Talangs geschoben, wobei man bei der Talangs auch sagen muss, die hat in den letzten Wochen, in den letzten Monaten insgesamt sehr, sehr deutlich zugelegt. Aber ich wollte euch diese Sache hier auch nochmal mit dem DAX speziell zeigen, weil es nicht nur eine Depotanalyse geben soll, sondern wir müssen mal über Systemanalyse, Programmentwicklung sprechen. Systemanalyse, Programmentwicklung ist die ursprüngliche Bezeichnung der drei wichtigsten Buchstaben im DAX, nämlich die Buchstaben von SAP. Aktie steht im Moment bei 252 Euro und in den letzten Tagen habe ich, bevor ich nach Wien geflogen bin, noch einen Podcast mit Kapital, mit dem Chefredakteur Timo Pacher aufgenommen. Aktien fürs Leben heißt der müsste am Tag nach Ausstrahlung dieser Sendung auch bei Kapital dann online gehen und habe diese Aktie mal ein bisschen intensiver besprochen. Wirklicher Deep Dive, 1,5 Stunden, denke ich mal, wird das Ganze gehen. Wie ist das Unternehmen eigentlich entstanden? Welche Herausforderungen hatte es zu bewältigen? Und das könnt ihr euch anhören. Das werde ich jetzt hier nicht alles nacharbeiten, aber eine Sache ist mir dabei schon aufgefallen bei der Betrachtung der Aktie. Meine Güte, ist dieses Unternehmen teuer. Und ich zeige euch das mal hier an der Ansicht auf Guru-Fokus. Und ich will das deswegen tun, weil hier auch auf der Guru-Fokus-Website eine Darstellung ist, wie ihr sie vielleicht auch schon mal auf anderen Seiten gesehen habt. Ich kenne sie hier von dieser Seite zuerst. Und da wird dann mal versucht, auf Basis von Bewertungen in der Vergangenheit abzutragen, ob eine Aktie eigentlich eher über- oder eher unterbewertet ist. Und da wird dann so eine Linie gezogen, wie der eigentliche Kursverlauf dann so ist, wenn man bestimmte Values ansetzt. Also hier dieser sogenannte Guru Focus Value, der ist für eine SAP im Moment bei 160,70 Euro. Die Aktie selber notiert bei den schon erwähnten 255 Euro. Also man bekommt alleine schon durch diese Darstellung die sofortige Idee, die ist möglicherweise teuer. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass wir über die SAP-Aktie hier sprechen, dass ich das den Case aufmache, dass die Aktie zu teuer ist. Aber wir können es ja hier nochmal ein bisschen genauer machen. Also das Kursgewinnverhältnis, so wie es sich im Moment darstellt, und hier wechsle ich dann mal die Ansicht in die numerische Übersicht, die ihr normalerweise bei den einzelnen Grafiken auch in euren Unterlagen habt, die ich heute nicht erstellt habe. Und ich will mal direkt in den Bereich reingehen, wo ich die Preis-Earnings-Ratio-Zeile entsprechend markiere, also die Zeile mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis, an der eben zu erkennen ist, dass wir uns hier schon wirklich im massiv oberen Bereich dessen bewegen, was dieses Unternehmen in den vergangenen 10, 15 Jahren so an Bewertung hatte und wo man eben auch sieht, mittlerweile ist SAP wieder im Bereich einer Nettomarge von 16% unterwegs. Viel höher waren sie in den vergangenen 15 Jahren noch nicht. Einmal in 2011 gab es eine 24%, aber ansonsten so eher im Bereich an die 20% herangehend unterwegs bei dem, was nach Steuern, nach Abschreibung, nach allem eben einfach an Gewinn übrig bleibt. Das ist natürlich ein toller Betrag, aber ein Unternehmen, was 5,7 Milliarden Gewinn nach Steuern für die letzten 12 Monate ausweist, ist aus meiner Sicht eben keine 297 Milliarden Euro an der Börse wert. Der Enterprise Value ist ein bisschen niedriger, weil man hier eben Netto-Liquidität hat, aber trotzdem auf Basis dessen, was man hier sieht, ob es nun 49er KGV ist oder ob es ein 52er KGV ist, vollkommen egal. Dieses Unternehmen ist teuer, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass bei den Ertrags- und bei den Umsatzschätzungen für dieses Jahr, also für das Jahr 25, ein dreijähriges Umsatzwachstum von 8,2% zugrunde liegt. Wenn man aufs Jahr 2027 schaut und da sagt, was ist da eigentlich das dreijährige Wachstum, 12,7%, oder das Fünfjahreswachstum auf Basis des für 2027 erwarteten Umsatzes, wie gesagt, 10,6%iges Wachstum für die letzten 5 Jahre bei einem in 2027 dann auf 48,9 angesetzten Umsatz. Und auch beim Gewinn pro Aktie ist es so, dass auch im 5-Jahres-Vergleich auf Basis des erwarteten Gewinns für 2027 10,6% das Wachstum ist. Und in dem Wachstum steckt auch schon eine ganze Menge an Optimismus drin, der sich unter anderem auch in der Zeile des EBIT ausdrückt, also der Earnings Before Interest and Taxes, des Gewinns vor Zinsen und Steuern. Zinsen zahlt ja das Unternehmen nicht, da bekommt es höchstens ein bisschen was, wofür das Jahr 2025 eben auch erwartet wird, dass sich dieses EBIT nach ein paar Schwierigkeiten im Jahr 24 knapp verdoppelt auf 10 Milliarden ansteigt und dann soll es bis 2027 weitergehen auf 13,5 Milliarden. Das heißt, da ist schon auch eine ganze Menge an Erwartungshaltung drin und ich kann bei dem Titel einfach im Moment nicht mehr erkennen, wie es da mit der Bewertung weitergehen soll und habe von daher für mich hier eben gesagt, ich bin mit dieser Position 146% im Plus. Und das ist auch mal ein guter Moment, um zu sagen, wenn ich in einer Situation bin, wie hier mit diesem Unternehmen, kann ich zwei Entscheidungen treffen. Nämlich einmal einen Teil der Position, die im Moment 2.266 Euro wert ist, zu verkaufen. Und das tue ich jetzt auch genau. Es ist 20.44 Uhr. 5 Aktien platziere ich jetzt einfach direkt in München bei GetEx. Sage hier, mach die Order fertig. Ich mache jetzt hier auch nicht rum mit einem Limit. Jetzt gucken wir einfach mal, inwieweit das so vonstatten geht, dass es vernünftig läuft. Dieser Verkauf hat stattgefunden. So, jetzt sind noch 4 Aktien da. Und bei diesen 4 Aktien gucke ich mir jetzt eben an. Also nochmal, ich bin schon der Meinung, dass dieser Titel wirklich auch zu teuer ist. Und dass er eigentlich zurückkommen muss. Aber wenn man jetzt mal das Ganze etwas längerfristig betrachtet und sich die Entwicklung seit September 22 anguckt, wo die Aktie seitdem eben 170% zugelegt hat, da ist ja noch nicht ausgemacht, dass sie jetzt nicht weiter steigt. Aber es sieht, wenn man sich im engeren Bereich das Ganze mal anguckt, insbesondere im 6-Monats-Vergleich, eben schon nach so einer Top-Bildung. Also ein schönes Zeichen wäre, wenn vielleicht die 270 hier wieder überschritten werden würden. Aber auf der anderen Seite, die Aktie hat im Januar ein Tief ausgebildet bei 2,34, im März eins bei 2,35, im Juni eins bei 2,47 und dann gab es im April nochmal etwas tiefere Stände. Ich habe mir überlegt, ich würde ganz gerne sagen, wenn die Aktie unter 240 Euro fällt, dann würde ich gerne rausgehen. So, und jetzt kommt also der zweite Verkauf und der geht ein bisschen anders. Hier wechsle ich nämlich die Börse, weil ich sage, ich möchte nur zu den Haupthandelszeiten am Xetra-Markt rausgehen. Hat einfach den Hintergrund, außerhalb der Kernbörsenzeiten, wo Xetra das bestimmende Element normalerweise ist auf Basis der Teilnahme institutioneller Käufer und Verkäufer, da wird der Hauptpreis gemacht, wo Börsen wie auch Getex dann sich vor allen Dingen auf den Primärmarkt beziehen und dann auch dieses Preisniveau entsprechend darstellen können. Außerhalb dieser Handelszeiten kann es immer mal zu so ein paar kleineren Verrücktheiten kommen. Die müssen nicht schlimm sein, die tun auch nicht weh, aber ich würde ungern durch so eine kleine Verrücktheit aus der Aktie rausgehen. Aber wenn es über einen Kurs, der in Xetra festgestellt wird, dann ist es in Ordnung. Und was ich hier jetzt mache, ich hatte die 240 ja gesagt, ich sage hier, ich möchte einen Stop festlegen und dieser Stop wird dann aktiviert, wenn die Aktie unter 240 notiert, also bei 239,90 €, dann wird ausgelöst. Wenn der Kurs dann 230 ist, weil irgendeine merkwürdige Meldung kam, dann verkaufe ich in dieser Situation zu 230. Bei einer Stop-Order löst ein Kurs, der festgestellt wird, die Stop-Order aus und ich verkaufe dann zum besten Kurs mit dem nächsten Mal. Und so stelle ich es jetzt ein. Und so ist es jetzt quasi nicht eine Stop-Loss-Order, sondern sozusagen eine Stop-Win-Order. Und ich bin total gespannt zu erfahren, wie ihr das ganze Thema bei SAP seht, die am 23., nee, die Ende April 25 mit der Vorlage ihrer Zahlen ja auch dafür gesorgt haben, dass es mit dem Kurs wieder nach oben ging. Also hier so im Bereich des 20., da haben sie Zahlen gemeldet und das sieht alles gut aus. Es ist auch weiter ein tolles Unternehmen. Aber wenn ihr den gesamten Aktien fürs Leben Podcast gehört habt und dann gehört habt, was ich da auch noch sage zu verschiedenen anderen Themen, ich glaube, dann werdet ihr besser verstehen, warum ich hier mich gegen ein weiteres investiert sein, zumindest mit 100% meines Investments entschieden habe. Und dann komme ich jetzt zu weiteren Wünschen von euch aus euren Kommentaren unter der letzten Depot-Update-Sendung. Da hat sich unter anderem Bergul gewünscht, dass die CK Hutchison besprochen wird. Und das kam dann auch noch ein zweites Mal. Da kam eine ganze Menge an Daumen zu. Bei der Aktie würde ich mir aber ganz gerne einen zweiten Gast mit dazu holen. Und die dann besprechen. Also hier nur schon mal die Ankündigung, das kommt. Genauso der Kommentar von Mavic8935, der auch 12 Däumchen bekommen hat. Ich finde die Pharma sehr spannend mit der neuen Planung 2030 und den Zahlen, die vor ein paar Wochen jetzt vorgelegt wurden. Auch die Pharma ist ein Wert, der hier nochmal beleuchtet werden wird und wo wir uns gerne auch darüber dann ja, unterhalten können, wie die Bewertung gerade so aussieht. Und da könnte es dann eben auch mal sein, dass der Kollege Schrade einfach mal direkt hier in die Sendung kommt. Dann gab es beim letzten Mal auch eine kleine Kritik. Auf der einen Seite an mir, auf der anderen Seite an Scalable Capital und das lese ich auch immer vor. Für mich sind die Darstellungen in Scalable Capital nicht ausreichend. Man kann damit schlecht Aktien vergleichen. Ist nun eine Munich Re mit 154 und plus 1732 Euro besser gelaufen als eine Allianz mit 35% und 368 Euro im Plus? Also BT5 EO hebt hier darauf an, dass das als Vergleich, wenn man die Münchner Rück hier mit einem Stand von 2765 im Moment oder die Allianz mit 1358 sieht, dass ihm das nicht so richtig reicht. Aber das ist ja nur jeweils dem geschuldet, wie man es dann betrachtet und so wie ihr es auch betrachtet. Aber ich nehme die Kritik insofern mal auf, als dass ich zumindest sage, also da hat Scalable zumindest ein bisschen was nachgerüstet, was ich ja auch in der letzten Sendung oder in der vorletzten Sendung versehentlich entdeckt habe, denn es gibt beim Kurs der Münchner Rück und im Übrigen dann auch bei den anderen Aktienkursen die Möglichkeit eines Vergleichens. Und wenn ihr da raufklickt, dann könnt ihr genau das machen, was BT5EO im Grunde gefordert hat. Er will nämlich einen Vergleich mit der Allianz haben. Und natürlich, wenn wir das hier schon machen, dann will man ja eigentlich auch noch einen Vergleich mit der Hannover Rück, dem dritten Versicherungsunternehmen im DAX haben, den ich ja dadurch abbilde, dass ich die Talangs habe. Talangs hält einen sehr, sehr ordentlichen Anteil an der Hannover Rück, aber ist, wie bei diesen Beteiligungsgeschichten des Öfteren mal vorkommt, eben günstiger bewertet auf Basis des Werts, die Hannover Rückbeteiligung hat. Will ich jetzt hier gar nicht vertiefen, aber ich will den Vergleich mit der Münchner Rück machen und hier jetzt mal raufklicken. Und wenn das geschehen ist, dann habt ihr hier beispielsweise einen Jahresvergleich, der zeigt, dass die Aktie der Münchner Rück 18,8% zugelegt hat, die Allianz 31% und die Hannover Rück immerhin 13%. Und das könnt ihr für verschiedene Zeiträume wählen, beispielsweise auch für 6 Monate oder für 3 Monate oder für einen Maximalzeitraum, der ist hier 10 Jahre. Und dann habt ihr genau einen solchen Vergleich, der hier, glaube ich, gemeint war. Und dann geht es natürlich noch weiter, wo man dann auch sagen muss, ja, das kann man auch von einem Broker sich wünschen, also den internen Zinsfuß, die Dividendensummen und so weiter. Aber irgendwann sind natürlich auch bei so einer Software Grenzen und auch Komplexitätsgrenzen im Übrigen erreicht. Man muss dann einfach mal gucken, wer will eigentlich was haben. BT5 verwendet hierfür ein eigenes Programm. Es gibt viele verschiedene Programme, die man da außerhalb eines Brokers auch noch nutzen kann, wo man vielleicht auch die Daten mit einem zweiten Broker konsolidieren kann. Aber hier dieser direkte Vergleich, den man hier ermöglicht bekommt, der ist zumindest schon mal etwas, wo man genau diesen Kritikpunkt, man kann damit schlecht Aktien vergleichen, ist nun im Munich Re mit 154% und Allianz mit 35% besser. Das kann man genau hiermit recht komfortabel, einfach und aus dem Broker heraus machen. Und ehrlicherweise, ich hatte es auch lange Zeit gar nicht gesehen und da einfach mal zufällig dann raufgeklickt. Vielleicht geht es euch ja ähnlich. Dann kam von Look4S97, die YouTube-Namen sind ja schon immer relativ lustig, die Nachfrage nach einer Aktie, die in der Tat schon sehr, sehr lange im Echtgeld-TV-Depot drinsteckt, nämlich die BB Biotech. Und die seht ihr hier noch nicht, und zwar deswegen, weil sie noch nicht übertragen ist. Denn ihr wisst ja, Schweizer Aktien, da gab es ein Problem. Christian und ich haben dazu eine Sendung gemacht, dass es damit jetzt vorbei ist. Das heißt für mich, ich kann jetzt auch meine BB Biotech, die ich noch beim ersten Sponsor dieses Formats, nämlich der Comdirect, hinterlegt habe, ich konnte sie nicht übertragen, damals beim Depotübertrag. Die liegen da noch und die kommen jetzt irgendwann auch hier rüber. Aber es ist natürlich trotzdem mal ein Punkt, die Frage zu beantworten. Was hältst du aktuell von BB Biotech? Hab gestern erst gesehen, dass die ja wieder unter dem NAV gehandelt wird. Überlege aktuell einen kleinen Sparplan aufzusetzen. Auch das ist ja jetzt wieder möglich. Und bei BB Biotech ist ja wirklich das Tolle, dass hier die Gesellschaft eine kontinuierliche Berichterstattung noch darüber macht, dass man permanent darauf hingewiesen wird, dass man unter dem Net Asset Value, NAV, dass man unter diesem handelt. Heute Morgen beispielsweise habe ich auf meine App bekommen, dass der Aktienkurs von 32,30 Euro, so stand er da, eben deutlich unterhalb des NAVs, den man im Moment mit 37,30 angibt, notiert. Und damit ist es eben die Möglichkeit, ja, möglicherweise zu einem sehr günstigen Preis hier einzusteigen. Die Tage davor 31,70 zu 36,45, 31,40 zu 36,65. Also da bekommt man als Aktionär oder auch als Interessierter jeden Tag auf sein Telefon die entsprechenden Sachen gespielt per App-Notice und ist dann wirklich sehr, sehr gut informiert und hat einen permanenten Reminder. So, und vielleicht wird es euch negativ schockieren, aber eine Biotech-Einschätzung von mir, die kann es nicht vernünftig geben. Die kann es auch nicht mit irgendwie vorhandener Kompetenz geben, weil ich mich in dem Bereich zu wenig auskenne. Aber was man hier trotzdem mal machen kann, ist sich einfach mal die Entwicklung der letzten Jahre anzugucken. Naja, und da habt ihr ja alle erlebt, dass das gar nicht so einfach ist, das auf Basis der letzten 12 Monate zu machen. Solange diese Aktie eben nicht handelbar war, gab es da ein kleines Problem bei dem, was man dann auch an Darstellungsmöglichkeiten so hat. Und hier ist eben ein Chart von 2015 bis 2019. Und das ist eben kein Fehler vom Broker, sondern das ist jetzt im Moment ein Problem. Wie geht man eigentlich mit diesem Datenloch, den die BB Biotech Aktie ja in den letzten Jahren an deutschen Börsen hatte, wie geht man damit eigentlich um? Und damit gehe ich so um, dass ich einfach zu Arriva gehe. Denn bei Arriva kann ich mir diesen Kurs auch an der SIX angucken, an der Swiss Exchange, und kann einfach mal sehen, wie hat sich eigentlich der Kurs in den letzten 9 Jahren, ich hätte gerne 10 Jahre gemacht, aber im Jahr davor war irgendein Kurs-Hiccup drin, da sieht der Chart komplett bekloppt aus, das brauchen wir nicht. In den letzten 9 Jahren, wie sieht es da eigentlich aus? Und wie sieht es da eigentlich aus? Ist ja immer vor allen Dingen dann auch interessant, wenn man es dann mal mit etwas vergleicht, was auch Biotech in irgendeiner Form im Namen hat. Und ich habe jetzt hier mal den Invesco Nasdaq Biotech genommen. Ja, da vielleicht ganz kurz, was haben wir hier? Der bildet eben den Nasdaq Biotechnology Index ab, der wiederum dann zu 85% in den Vereinigten Staaten unterwegs ist, 6% Vereinigtes Königreich, 3% in den Niederlanden. Und eben Gilead, Amgen, Vertex, Regeneron Pharmaceuticals und AstraZeneca als Top-Holdings im Fondsvermögen hat. Das ist also der ETF, der 0,4% pro Jahr kostet. BB Biotech kostet ja auch das eine oder andere pro Jahr. In diesem ETF sind 225 Millionen Euro investiert. Aber das reicht jetzt erstmal schon als Basisinformation. Mir geht es darum zu sehen, wie hat sich eigentlich BB Biotech in den letzten Jahren gegenüber diesem Investment entwickelt oder dieser Investmentmöglichkeit? Und was man hier wirklich sehr, sehr deutlich sehen kann, ist, dass im Grunde genommen auch so diese Nichtverfügbarkeit offensichtlich auch dafür gesorgt hat, dass die Aktie sich einer abnehmenden Beliebtheit erfreut. Auf der anderen Seite, wenn man dann die App öffnet und sich das Ganze anguckt, dann sieht man eben auch, dass nicht nur der Kurs nachgegeben hat, sondern eben auch der Net Asset Value nachgegeben hat. Und da kann man dann eben schon selber auch nachvollziehen, wie sich Dinge wie NAV selber, aber auch der Aktienkurs entwickelt haben. Und hier sieht man eben, dass es ab Mitte 21 offensichtlich nicht mehr so richtig gut lief. Auch der Nasdaq Biotech lief da nicht mehr so richtig. Aber es ist eben ein Unterschied, ob man von einem Indexwert bei 240 beginnt und dann auf 110 absteigt, sich also halbiert, oder ob man bei 190 in der Spitze steht und dann auf 160 zurückgeht, was dann eben irgendwie so 15% sind. Also von daher hat sich in den letzten Jahren, in den letzten 4 Jahren der Nasdaq Biotech deutlich besser geschlagen. Und wenn man das Ganze dann auch nochmal ein bisschen anders vergleicht, dann sieht man noch offensichtlicher, dass Biotech-Investments in den letzten Jahren eben einfach ein schlechtes Investment waren. Ich habe jetzt nicht nur den Nasdaq Biotech genommen, sondern stelle dann auch noch daneben den MSCI World als Vergleichsinstrument. Und da sieht man dann umso deutlicher, wie stark der Abstand zwischen dem breiten Investmentfeld ist und dem spezialisierten, was gleichzeitig auch wieder ein Risiko darstellt, weil man hier eben sehr, sehr schön auch erkennen kann, ja, welches Risiko man im Grunde genommen auch dann eingeht, wenn man sagt, nee, das mit Biotech, mit einer Branche wie Biotech oder mit einer Branche wie KI oder mit einer Branche wie Rüstung, das geht immer so weiter. Da muss man auch immer darauf eingestellt sein, dass es mal zu solchen Phasen kommt, wo die Kurse nicht aufwärts laufen, sondern dann auch mal Schwächephasen haben, wo man dann mit einem breiten Investment möglicherweise auch mal wirklich deutlich besser unterwegs ist. Und weil ich jetzt gerade Invesco gesagt habe, habe ich hier auch noch was anderes. An dieser Stelle kommt ein Werbehinweis von Invesco. Wer langfristig ein Vermögen aufbauen will oder auf regelmäßige Erträge setzt, zieht meist Dividendenstrategien in Betracht. Unser Partner Invesco bietet Anlegern ETF, die gezielt auf Dividendenwerte und niedrige Volatilität setzen. Eine Kombination, die dazu beitragen kann, Renditen zu stabilisieren und Schwankungen auszugleichen. Viele Unternehmen zahlen regelmäßig Dividenden, doch die Dividendenrendite wird als Prozentsatz des Aktienkurses angegeben, sodass einige Aktien aufgrund ihres starken Rückgangs hohe Renditen ausweisen. Die entscheidende Frage ist, ob diese Unternehmen weiterhin in der Lage sind, Dividenden zu zahlen. Die Invesco ETF-Familie mit Fokus auf hohe Dividenden und niedrige Volatilität adressiert genau dieses Risiko. Zunächst werden die 75 dividendenstärksten Aktien aus dem S&P 500 gefiltert und dann daraus die 50 mit der geringsten Volatilität gewählt. Zusätzlich sorgen weitere Einschränkungen für eine ausgewogene Sektor- und Einzelaktienverteilung. Das Ziel? Ein konzentriertes Portfolio mit stabilen, dividendenstarken Unternehmen. Ein Investment in dieses Produkt ist mit Risiken verbunden und es ist möglich, dass Sie das ursprünglich investierte Kapital nicht zurückerhalten. Und jetzt bin ich bei der Zeit doch schon ein bisschen weiter fortgeschritten, sodass ich einen Wert jetzt leider skippen muss, denn dafür reicht dann die Zeit nicht mehr so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Rio Tinto und Glencore, versprochen, ist schon ein Stück weit vorbereitet, muss ich mir angucken, wann ich es hinbekomme, ob ich es in der nächsten Woche aufnehme oder in und für eine der Sendungen danach, kommt auf jeden Fall noch, versprochen. Ich will aber ganz gerne weitermachen, denn wir haben hier noch ein bisschen was an Wünschen gehabt. Nämlich Folgendes von Lux Rode. Mich würde mal eine Erklärung zur Aktie Vasa Stock Exchange interessieren. Ich finde Börsen grundsätzlich aufgrund des Plattformgeschäftsmodells spannend. Viele Börsenbetreiber sind auch sehr gut gelaufen, zum Beispiel Nasdaq oder Euronext. Außerdem hat die polnische Wirtschaft viel Aufschwung, was es nochmal interessanter macht. In die Aktie der Warschauer Börse bin ich seit dem 29.09.2021 investiert. Damals gekauft 110 Aktien zu einem Kurs von ungefähr 9 Euro. Mittlerweile steht die Aktie bei 11,87. Und es ist ja dann schon mal ein Blick wert. Wie und was bedeutet das eigentlich? Was wir hier zunächst mal sehen, ist ein Gewinn pro Aktie, der hier angegeben wird, von 96 Cent. Wenn man da nochmal sieht, na, bei 12 steht sie im Moment. Also ist ungefähr ein KGV von 12 nicht unbedingt viel. Hinzu kommt, dass ich in den letzten Jahren jeweils am 8.8. sehr pünktliche Auszahlung Dividendeneinnahmen hatte von 44,88, 46,95 und 53,64 nach allen möglichen Steuern. Und bitte fragt mich nicht, wie das mit irgendwelchen Abzügen da ist. Da gucke ich in der Regel nicht so hin, nicht bei diesen Größenordnungen. Und sehe aber vor allen Dingen, dass ich mit einer Dividendenrendite unterwegs bin, die sich gemessen an dem Investment einfach schon mal ganz gut macht. Und darüber hinaus ist die Aktie eben auch um 31% gestiegen. Also mein Investment von 997,70 Euro hat sich durch die Dividenden quasi schon mal auf 852 Euro ermäßigt. Wenn man also die andere Rechnung machen will, dann sind aus den 852 Euro, die ich jetzt noch an effektivem Aufwand hier zu stehen habe, 1.305 Euro geworden, was den Ertrag dann nochmal nach oben bringen würde. Und jetzt schauen wir hier mal ein bisschen auf das Unternehmen selbst. Marktkapitalisierung liegt im Moment bei 492 Millionen Euro. Der Enterprise Value wird mit 394 Millionen angegeben. Das heißt, da dürfte auch noch eine sehr, sehr ordentliche Cash-Komponente herumliegen bei diesem Unternehmen. Bin jetzt nicht in die Unternehmensmeldung eingestiegen, sondern mache hier wirklich nur eine kleine Update-Betrachtung, weil ich an der Stelle eben auch sage, mir reicht's. Ich fühle mich mit dem Investment wohl. Die Zahlen sehen gut aus, die für die nächste Zeit auch erwartet werden. 96 Cent sollen es in diesem Jahr sein. 1,04 Euro im Jahr darauf. 1,09 Euro im Jahr darauf. Die Aktie ist sicherlich im Moment, zumindest nach dieser Bewertung, ein bisschen davongelaufen. Aber das liegt eben auch nur daran, dass sie in der Vergangenheit wirklich sehr, sehr günstig bewertet war. Und hier erkennt man beispielsweise sehr, sehr schön eine Schwäche dieses Modells. Denn es wird eben auf die zurückliegenden Monate bzw. Jahre geschaut, wie sich die Aktie am Kapitalmarkt geschlagen hat. Und dann wird auf Basis der vergangenen Bewertung ein sogenannter Guru Focus Value errechnet, der aber bei einer Multiple Expansion dann immer hinterher trabt oder bei einer Multiple Degression, wie wir es ja auch schon erlebt haben, dann eben keine wirksamen Signale gibt. Und das ist das Problem an dieser Bezeichnung. Deswegen gucke ich viel lieber in diese Tabellen hier rein und vergegenwärtige mir beispielsweise, wie finde ich diese Darstellung hier? Und hier ist man eben in der Situation, dass man im Jahr 2010 mal eine 22 als KGV hat, im Jahr 2012 und 13 und 14 Werte von 15, 15 und 17 bei den KGV-Werten. Und in der Tat in den letzten Jahren, so ab 2016, günstiger geworden ist und dann eben auch mal deutlich günstigere Werte hatte. Ich bilde mir ein, dass ich damals bei einem KGV von unter 10 investiert habe, weiß es aber ehrlicherweise auch nicht mehr so wirklich exakt. Stelle aber für mich hier fest, dass ich hier keinerlei Bedürfnis habe, bei dem Titel was zu ändern. Weder, dass ich hier gerne aufstocken möchte, liegt einfach daran, dass die Aktie eine sicherlich insgesamt zu geringe Bedeutung hat. Aber es ist ein schöner Nebenwert mit einer Marktkapitalisierung von etwa einer halben Milliarde Euro. Die haben ein gutes Geschäft, die scheinen ein gutes Geschäft zu haben, bei all den Risiken, die so eine Börse dann vielleicht auch noch immer zu bewältigen hat. Denn die gibt es natürlich im Börsengeschäft. Dieses Börsengeschäft kann sich verlagern. Es kann zu einer Konsolidierung von Handelsplätzen kommen. Es können andere Handelsplätze, die vielleicht interessanter sind, die vielleicht sparsamer für Anleger sind, mit dazukommen. All das gibt es ja relativ regelmäßig. Und vor dem Hintergrund ist es eben auch hier zu betrachten. Nur ich fühle mich mit einem Investment hier in dieses Unternehmen eben auf Basis der Kennzahlen einfach sofort sehr, sehr wohl. Und dann komme ich zu einem ausgesprochen spannenden Wunsch, der geäußert wurde. Und zwar von Spalt World B9B. Danke für die Folge. Spannende Aktien, meiner Meinung nach, wären für die nächsten Folgen als Anregung Pepsi, Shell, Lockheed. Nun gut, bei Lockheed wird sich jetzt keiner wundern, dass ich die, glaube ich, alleine gar nicht zu besprechen brauche. Bei Shell würde ich natürlich den Alexander Fischer total gerne dann wieder hier haben. Mit dem mache ich ja sehr, sehr gerne Dividendenwerte und da ist Shell natürlich auch sehr gut geeignet. Wobei man eben auch sagen muss, dass heute gerade dieses Thema Shell BP rumkam. Das ist heute am 25. gerade als Meldung bei mir zumindest aufgepoppt. Aber was ich dann richtig interessant fand, war, als ich auf den Kurs geguckt habe, die PepsiCo-Aktie. Und die war dann auch die Aktie, die im Grunde genommen am meisten Daumen bekommen hat. Da waren zweimal PepsiCo-Wünsche da, einmal mit 15 Daumen, einmal mit 25 Daumen. Und vor dem Hintergrund würde ich die jetzt ganz gerne nochmal ein bisschen beleuchten. Denn hier haben wir wieder die Situation, Guru Focus Value wird deutlich unterschritten. Also hier wird von einer moderaten Undervaluation gesprochen. Also ich finde ja 27% unterhalb dessen, was als Wert hier angetragen ist, schon mal ganz beachtlich. Also dieses Unternehmen hat ganz offensichtlich in der Vergangenheit zu einem deutlich höheren Multiple notiert. Und im Gegensatz zum Konkurrenten aus Atlanta, Coca-Cola, sind sie mit einem Ist-KGV im Moment versehen von knapp 19, während Coca-Cola mit einem Ist-KGV unterwegs ist von knapp 28. Also hier schon mal das erste Signal, dass dieses Unternehmen deutlich günstiger ist. Zweite, was eben wichtig ist hier zu erwähnen, bei Pepsi vom Geschäftsmodell einfach, die machen ja nicht nur Getränke, sondern auch Getränke, aber eben auch andere Sachen. Wobei man da fairerweise eben auch sagen muss, da liegt schon auch so ein bisschen der Hase im Pfeffer. Also die haben im Moment eben schon das ein oder andere Problemchen. Also seit Mai 24 ist die Aktie 29% gefallen, notiert auf einem Niveau von 2019 jetzt wieder. Und die Gewinne sind seitdem eigentlich gestiegen und zwar um 50% sogar gestiegen. Und das KGV liegt damit so niedrig wie wohl seit 2012 nicht mehr. Zumindest hat das Wall Street Journal das festgestellt. Aber das können wir ja auch nochmal nachgucken, wie es ja eigentlich in der Vergangenheit aussah. Und dazu dann also ins Valuation Sheet mit ganz aktuellen Daten, mit den TTM-Daten ist das KGV eben nur noch bei 16 Und wenn man in dieser Zeile jetzt hier mal durchguckt, dann ist es in der Tat so, ein 16er KGV hatte das Unternehmen zuletzt in 2012. Oh, 2010, 2011, 2012, da warst du bei 15, 16, 16, sagen wir mal knapp 17, irgendwie so in dem Bereich. Also von daher, da scheint schon etwas dran zu sein. Und da ist eben die Frage, sind wir hier jetzt genau in so einem Buffett-Moment? Habe ich hier die Möglichkeit, ein wunderbares Unternehmen zu einem guten Preis zu kaufen? Und es sieht so ein bisschen so aus. Ja, also gehen wir von oben nach unten durch. Topline. Schönes Wachstum, es geht nach oben, es geht nicht unbedingt schnell nach oben. Also auch da muss man ganz klar mal sagen, ich habe mir natürlich auch die Prognosen wieder angeguckt und das, was ich jetzt hier schon ein paar Mal gemacht habe, das Dreijahreswachstum bezogen auf den 2025er Gewinn, ja, ist beim Umsatz 2,1% und beim Gewinn 5%. Und es ist auch beim Fünfjahreswachstum, wenn man bis 2027 sich das Ganze anguckt und dann beispielsweise sieht, im Jahr 27 sollen 8,88 als Gewinn gemacht werden. Verglichen mit den 6,79 Dollar, die in 2022 gemacht wurden, ist das dann eben ein annualisierter Gewinnwachstumswert von 5,5%. Aber in der Gesamtbewertung ist es eben so, dass dieses Unternehmen im Moment durch so einen wirklichen Downturn zu gehen scheint. Man hat hier Rückgänge bei den Volumenverkäufen im Kerngeschäft. Die Getränkeabsätze sind um 3% in Nordamerika zurückgegangen. Die Snacks sind um 2,5% gefallen. Auch international gibt es das eine oder andere an Bremswirkung und auch ungünstige Wechselkurse. So muss man ja dann eben auch mal sehen. Als Ursachen werden angeführt, sinkende Konsumausgaben, eine zunehmende Preissensibilität, der Trend zu einer gesünderen Ernährung. Ja, also bei mir ist heute zwar wieder aus dem Hause Pepsi, Schwipp, Schwapp, Zero, Sirup angekommen, aber der Trend zu einer gesünderen Ernährung führt eben dazu, dass weniger davon getrunken wird, ob nun von Sirup oder der fertigen Form, als früher. Und das Thema der Abnehmmedikamente, die spielen eben auch mit rein, dass man sich auch wegen dieser Medikamente ein Stück weit anders ernährt und dann weniger von den Sachen, die Pepsi verkauft, zu sich nimmt. Die Markenbekanntheit und Verfügbarkeit, die leidet unter geringer gewordenen Marketingbudgets. Man hat ein paar Logistikprobleme gehabt. Also da sind schon so ein paar Sachen. Man versucht, mit etwas zu reagieren, was wir, glaube ich, alle als Verbraucher immer ja zutiefst tragisch finden, wenn Firmen, die wir mögen, sowas machen, nämlich kleinere Packungen. Ja, es gibt ja auch in Deutschland die ein oder andere Firma, die auf einmal 85 Gramm Schokoladentafeln verkauft oder 90 Gramm Schokoladentafeln verkauft. Man versucht auf gesündere Snacks zu gehen. Man hat das ein oder andere im Bereich von Akquisitionen hinter sich gebracht, präbiotische Softdrinks. Dann hat man die Pepsi Challenge reaktiviert und also da steht einiges an. Aber auf der anderen Seite ist es eben jetzt auch mal wieder so, jetzt ist eben kein Kursgewinnverhältnis mehr da, wie es in der Vergangenheit war und wie wir es hier in verschiedenen Momenten für so ein Geschäft als zu hoch entwickelt oder als zu hoch dargestellt haben. Die Aktie wirkt einigermaßen preiswert. Sie ist so preiswert wie seit über 10 Jahren nicht mehr. Und da kann man doch mal gerade, wo ich doch heute ein bisschen Geld auch durch den Verkauf eingenommen habe, kann man doch mal sagen, okay, da packe ich doch einfach mal eine Position rein und nehme mir einfach mal, na, dann sind es 1.100 Aktien, das passt ja dann auch. Zielbetrag. Ja, so macht man es dann nicht. Also der Zielbetrag beim Scalable Broker, der ist natürlich auch eine schöne Sache. Da kann ich beispielsweise 1.115 Euro angeben. Dann bin ich auch bei den 10 Aktien, die ich eigentlich gerade eingeben wollte. So können wir es jetzt auch machen. Also Order vorbereiten. Jetzt sagen wir mal, jetzt machen wir es mal so, wie man es eigentlich machen sollte. Man gibt ein Limit an. Man sagt beispielsweise 110,3. Damit liegt mein Limit über dem aktuellen Kurs. Die Order wird also sofort ausgeführt. Das ist ja für mich in Ordnung. Ich will sie ja hier haben. Damit ist der Kurs eingegeben. Der Kauf ist ausgeführt. Absichern will ich hier nicht, weil hier bin ich ja eher in der Situation, dass ich diese Aktie vielleicht nochmal zukaufe. Und jetzt sehe ich gerade, dass wir heute auch nochmal eine zusätzliche Schwächephase dann eingenommen hat. Also als ich angefangen habe mit der Vorbereitung, na, obwohl da war sie in der Tat schon auf dem Niveau. Also wir reden hier über ein Unternehmen, was wächst, was langsamer wächst als viele andere, um die es hier normalerweise geht, was aber stabil mit dabei ist, was beim Gewinn auch stärker wachsen will und wird, laut Analystenmeinung, als das Umsatzwachstum selber ist. Also von daher aus meiner Sicht hier in der Tat ein Investment, was man jetzt mal tätigen kann. Und ich bin total gespannt, was ihr dazu sagt, wenn ihr dieses Video guckt und weswegen ihr sagt, nee, in eine Pepsi möchte ich nicht investieren oder eben auch doch in eine Pepsi möchte ich investieren. Man sollte noch dazu sagen, hier vielleicht noch eine Sache aus einer der letzten Meldungen, dass die Prognose fürs Gesamte jetzt gesenkt wurde. Und also das ist, da geht es eben auch schon wieder darum. Im Moment scheinen mir die Erwartungen da einfach sehr, sehr niedrig zu sein. Und vielleicht kommt da mal eine Überraschung. Vielleicht fällt die Aktie aber auch nochmal auf 100 oder auf 90 Euro in dem Fall. Und dann kann man immer nochmal darüber nachdenken, ob man wenn die Kennzahlen dann auch signalisieren, dass das Wachstum weiterhin intakt ist, aber dass der Preis fürs Unternehmen fällt, dass man nochmal zulegt. Und damit bin ich jetzt beim letzten Wert des heutigen Tages angekommen, weil der beste Name der heutigen Sendung, was die Wünsche anbelangt, Miles Davis. Miles Davis 90 hat geschrieben, Novo Nordisk und Froster zu besprechen, finde ich sehr interessant. Bei Novo bin ich bereits investiert, aber lohnt der Einstieg bei Froster jetzt? Und ich würde mal sagen, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Und die Froster-Aktie ist ein tolles Unternehmen. Ich hatte sie hier mit Jonathan verschiedentlich besprochen. Er bespricht sie ja ohnehin relativ regelmäßig bei Abilitato im Moment. Also von daher, Jonathan Neuscheler, Sendung dazu gibt's. Aber ich habe diese Aktie eben zu anderen Kursen gekauft. Das zweite Mal habe ich 15 Titel genommen bei 70 Euro. Das erste Mal hatte ich Aktien von Froster gekauft in 2020 zu einem Kurs von 65 Euro. Jetzt steht die Aktie bei knapp 90. Ich bin also mit meinen zwei Käufen etwa 32% vorne. Die Aktie notiert im Moment bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 knapp. Und bringt eine Marktkapitalisierung mit auf die Börsenwaage von um die 600 Millionen. Wichtig bei einer Froster zu erwähnen, die schieben so eine 100 Millionen Liquiditätsposition mit sich herum. Also von daher sind sehr, sehr gut auch aufgestellt, was natürlich auch die Bewertungszahlen im Grunde genommen immer so ein Stück weit, sagen wir mal so 20% nach unten drückt. Also wenn wir hier davon reden, dass die Firma ein KGV von knapp 15 hat, dann kann man auch sagen, realistischer ist es wahrscheinlich bei 12. Und jetzt kommen wir zu einem kleinen Problem, weswegen ich eben der Meinung bin, ich würde hier im Moment gar nicht mehr wirklich sehr, sehr proaktiv nachkaufen. Ich fand die Bewertung damals sehr günstig, als ich zu KGVs von unter 10 eingekauft habe. Und bei einem KGV von im Moment ist hier 15, aber wo ja auch das gesamte Unternehmen mit seinen Chancen, seinen Risiken, und die sind eben anders als bei anderen Unternehmen gewertet wird, will ich schon auf ein paar Sachen mal eingehen. Froster kann nicht so einfach, wie es eine Microsoft bei einer Softwarelizenz kann, 1.000, 100.000 oder 1 Million zusätzliche Lizenzen wie Microsoft verkaufen. Da geht's beim Schlemmerfilet à la Bordelaise eben nicht so, dass man einfach 1 Million tiefgefrorene Einheiten davon mehr verkaufen kann. Das funktioniert nicht. Denn man muss eben daran denken, dass Produktionskapazitäten sich nicht so einfach ausweiten lassen. 1 Million zusätzlich zu tötende, da kommt man ja nicht drum herum, Hähnchen oder 1 Million, Seelachse, es ist ja Seelachsfilet, ist ja, glaube ich, ganz oft das Stichwort, was uns von Iglu dann eher eingeimpft wurde, was da verarbeitet wird. Das sind so die Sachen, die nicht so einfach sind. Eine Microsoft, da ist es überhaupt kein Problem. Digitales Produkt. Bei einer Pepsi, da würde ich auch mal sagen, da ist es relativ leicht, ein bisschen mehr Sirup, ein bisschen mehr von den Rohstoffen, die dafür erforderlich sind, zusammenzubringen. Aber das Wachstum bei einer Frosta wird niemals so dynamisch sein. Und die Risiken, die man auch noch hat bei den Herstellern, bei den Partnern, die sind aus meiner Sicht größer. Von daher, ich fühle mich im Moment bei dem Unternehmen sehr, sehr wohl. Ich würde auch nicht sagen, dass ein Sparplan jetzt verkehrt ist. Aber im Moment würde ich jetzt auch einfach mal nach dem Kursanstieg sagen, ich muss nicht kaufen. Und das, was ich sage, ist ja dann vielleicht auch noch gar nicht das Entscheidende. Aber wenn ihr euch mal die Unternehmensmitteilung vom 27.05., vom 26.05. und auch vom 22.05. anschaut, da werdet ihr feststellen, dass bei Kursen um die 85 und 86 Euro auch Vorstände sich von ein paar Aktien getrennt haben. Nicht unbedingt viel, nicht unbedingt das, wo man nervös werden muss, aber wo man zumindest auch mal sagen kann, also die Vorstände kaufen jetzt auf den Kursen mal zumindest nicht dazu. Auch das ist vielleicht eher mal ein Indikator zu sagen, tolles Unternehmen, im Moment für einen Zukauf vielleicht nicht der ideale Preis, mit einem Sparplan muss halt jeder selbst wissen, aber für mich wäre es auch im Moment keine Sparplanaktie. Eine Sparplanaktie wäre es dann wieder, wenn sie unter 80 wäre, vielleicht auch wenn sie im 70er-Bereich nochmal wäre, aber bei 90 fühle ich mich einfach wohl. Da ist sie auch nicht in dem Sinne zu teuer. Nur da ist sie in Ordnung bewertet und da sind Chancen und Risiken aus meiner Sicht sauber abgebildet. Und das wollte ich zum Schluss hier auch noch loswerden, gerade in Bezug auf den direkten Vergleich mit einem sicherlich ganz anderen Unternehmen. Ja, auch von der Größe her ist Pepsi natürlich was vollkommen anderes. Nur mehr Cola herzustellen dürfte signifikant einfacher sein als 1 Million mehr Hühnerfrikassees oder 1 Million mehr Schlemmerfilets. Das geht simpler. Ich glaube, da braucht man nur Produktionsmengen und Bestellmengen ein bisschen ausweiten und dann geht es einfacher. Ansonsten blende ich abschließend nochmal auch hier die Seite von Guru Focus an, die für die Frosta-Aktie einfach mal die Umsatzentwicklung anzeigt, die natürlich sehr beeindruckend ist. Gerade in der letzten Zeit ging es da gut ab, auch was die Profitabilität anbelangt. Also ein wirklich tolles Unternehmen. Aber vor dem Hintergrund, was ich jetzt zum Ausdruck gebracht habe, die Aktie ist jetzt gut gelaufen. Wenn man sie hat, sollte man sie aus meiner Sicht auch behalten und nicht verkaufen. Das wäre bei mir eher bei einem KGV von um die 20. Also da würde ich mich von dem Titel dann auch wieder trennen, weil ich dann sage, dann ist sie so am oberen Ende eigentlich dessen angekommen, wo ich sage, mit dem, was eben auch an Risiken bei dem Unternehmen da ist, ist man dann durch. Und ich bin jetzt auch durch. Wünsche euch ein schönes Halbjahresende. Zieht mal ein bisschen Bilanz und lasst gerne in den Kommentaren da, was ihr euch als nächstes wünscht, welche Aktien aus dem Depot mal vertiefter besprochen werden sollen, welche Aktien das so sein könnten, habe ich am Anfang gezeigt und gesagt. Und ich freue mich, wenn wir beim nächsten Mal dann uns wieder über ein anderes Thema unterhalten, dann auch wieder mit einem Gast. Und ihr bleibt bis dahin bitte gesund, investiert und dann weiter mit dabei bei Echtgeld TV. Tschüss aus Berlin.